von mir auch ein schreckliches, schauriges Hallo. Willkommen im Pewcast. Willkommen in einem Halloween-Special. Zumindest, ich bin jetzt nicht der größte Halloween-Fan, aber so habe ich mir das mal so selber ein bisschen verkauft, damit ich tatsächlich endlich ein bisschen den Anreiz hatte zu sagen, komm, gib dir einen Ruck, schau endlich mal The Walking Dead zu Ende, damit ich dann jetzt quasi ein Halloween-Special machen kann über das Ende dieser Serie, die ja doch meine Podcast-Arbeit über Jahrzehnte jetzt hinweg geprägt hat, definiert hat vielleicht. Das war mein Anreiz. Ich bin überrascht, wie schnell das ging. Ich habe die Serie tatsächlich jetzt in wenigen Tagen gebinged. Und wie ihr jetzt vielleicht auch schon so langsam merkt, das wird heute eine große Selbstbeschäftigung. Deshalb bin ich heute auch alleine. Ich hatte nämlich mir gedacht, auf der einen Seite kann ich niemanden jetzt auch Jahre, nachdem dieses Ende ausgestrahlt wurde, nochmal dazu irgendwie animieren, zwingen vielleicht auch. Kidnappen, who knows, ja, ist ja ein Horror-Special heute. Um die Serie nochmal zu gucken, das wollte ich keinem aufmuten. Und gleichzeitig dachte ich mir so, hey, das passt aber auch irgendwie so ein bisschen. Denn ich hatte natürlich mit ganz vielen lieben Leuten über die Jahre hinweg über diese Serie immer wieder gesprochen und tatsächlich Stunden über Stunden existieren ja online von mir. Man kann wahrscheinlich so eine KI auch jetzt generieren, die diesen Podcast hier hätte erzählen lassen können. Vielleicht hätte ich das machen sollen, dann wären mir einige schmerzvolle Stunden erspart geblieben. Aber es passt auch irgendwie so ein bisschen heute für mich, dass ich das alleine mache, denn ich bin auch irgendwie so alleine übrig geblieben jetzt. Also ich hatte diese Serie anfangs natürlich im Werewolves on Wheels Podcast mit René Walter von nerdcore.de besprochen. Über ja wirklich Staffeln hinweg haben wir episodisch diese Serie dann später auch mit Miriam Kasteleiner zu dritt besprochen, Woche um Woche einen Podcast hochgeladen, der sich nur dieser Serie gewidmet hatte. Und ich kenne ja Podcast-Zahlen so von befreundeten Podcasts. Ich weiß auch aus, ich habe jetzt nie ein Podcast-Seminar gemacht oder sowas, aber ich weiß auch von solchen Fortbildungen, teilweise von anderen Quellen von Leuten, was man sich so erzählt, was ein erfolgreicher Podcast in Deutschland ist, wie viele Zahlen so ein erfolgreicher Podcast hat. Und das ist ja wirklich verrückt. Wir hatten damals ja viel, viel mehr als das. Wir hatten ja tausende ZuhörerInnen, die da Woche um Woche uns zugehört haben, wie wir über The Walking Dead gesprochen haben. Und heute jetzt ist diese Sache wirklich vorbei. Und ich komme jetzt so im Nachhinein hier hin und bin eigentlich relativ traurig, wo diese Serie geendet ist. Denn es ist jetzt heute der 31. Oktober, Halloween, und wir befinden uns im Jahr 2015 und 2025, und die Serie startete vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren. Ich kann mich noch richtig gut an diesen ersten Piloten, an diese erste Folge erinnern. Ich bin da von der Uni nach Hause gefahren und habe schon gewusst, ich muss jetzt diese neue Serie gucken, die meinen Lieblingscomic adaptiert. Und da war einfach ein real Hype dabei, den hat man auch damals richtig gespürt. Und da war auch real Talent dahinter. Also das war eine Serie von dem guten Frank Darabont. Momentan steht auch jetzt die letzte Staffel Stranger Things kurz davor, veröffentlicht zu werden, wo Frank Darabont auch wieder zwei Folgen von gedreht hat, nachdem er jetzt sich ja lange eine Pause gegönnt hat und wahrscheinlich auch niemals mehr einen Tag mehr in seinem Leben tatsächlich arbeiten muss. Denn er hat vor kurzem diesen endlich, ich gönne ihm jeden einzelnen Cent, diesen großen Gewinn von AMC tatsächlich rechtlich dann nach Jahren vor Gericht aberkämpft. Er hat über 200 Millionen und weitere Tantiemen halt zugesprochen bekommen, nachdem er da am Ende der ersten Staffel halt schon Probleme bekommen hat und dann während der zweiten Staffel ja gekickt wurde, so muss man es ja sagen. Und neben Frank Darabont, über den ich heute noch ein paar Mal reden will, ja, gibt's noch ganz andere Leute, die da am Anfang beteiligt waren. Also Ernest Dickerson zum Beispiel hat da auch Folgen gedreht. Der war der Kameramann bei Do the Right Thing oder Greg Nicotero blieb natürlich diese Serie komplett erhalten bis zum Ende, aber das ist ja auch eine VFX oder eine Visual Effects Legende überhaupt, ja, und wenn man sich andere Serien jetzt noch anschaut, Paul Hasslinger hat da die Musik gemacht bei Fear the Walking Dead und Bear McCreary ist ja auch inzwischen absolut in Hollywood seit vielen Jahren angekommen, macht dort eine Filmmusik nach der anderen und der war ja auch hier definierend auch für den Vibe überhaupt, wie am Anfang dann halt dieses Intro halt reinkommt, diese Musik im Hintergrund und dann bumm, kommt das Intro mit seiner Titelsequenz da, das ist finde ich sehr legendär gewesen. Eine Serie, die auf praktische Effekte gesetzt hat, als das CGI wirklich auch in Hollywood um sich gegriffen hat. Wir hatten ja zu den Glanzzeiten der Serie wirklich richtig lange, auch oftmals wortlose Szenen. Das hat echt oft für mich poetisch angemutet. Und wir hatten Figuren. Wir hatten Figuren, die erzählt wurden, die moralisch zerrissen waren, die in dieser Welt, ja, plötzlich mit neuen Realitäten konfrontiert wurden, die sie halt an den Rand gebracht haben. Aber das war immer real. Das hat immer noch sich so greifbar angefühlt. Und das hatte alles diesen Darabont-Touch, der ja wirklich so ein in den späten 90ern, frühen 2000ern wirklich so einen Run gehabt hat. Und sein letzter Film, bevor er dann hier mit The Walking Dead den Riesenerfolg hatte, war ja auch doch noch The Mist, den ich ja sehr hochhalten wollen würde. Nicht alles an den späteren Staffeln, dann auch unter anderen Showrunnern wie Glenn Merzara oder Scott M. Gimple war schlecht, aber es gibt schon einen Grund, warum ich auch aufgehört habe. Ich, der eigentlich sagt, wenn ich sowas anfange, dann bringe ich das auch zu Ende oder wie gesagt, es existieren Stunden über Stunden, in denen ich über diese Serie gesprochen habe und trotzdem hat mich das dann irgendwann dazu gebracht zu sagen, so ey, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr, klingt so melodramatisch, aber ich wollte irgendwie auch nicht mehr und habe dann mit so ein bisschen Abstand gemerkt, hey, ich habe wirklich auch den Touch verloren und über Jahre hinweg hat mich das auch nicht so wirklich angegriffen, nicht so wirklich so in irgendeiner Weise emotional bewegt, weil, und das ist halt das Ding, ich den Comic vor der Serie kannte, geliebt habe und der Comic für mich immer auch so das Wichtigste war. Und der fand in der Zwischenzeit einen unfassbar stimmigen Abschluss, über den ich heute auch im Vergleich reden möchte. Insofern, wer jetzt diesen Podcast bis jetzt noch gehört hat, der sollte vielleicht sich bewusst sein, dass ich auch das Comic-Ende spoiler, das ja aber auch schon jetzt einige Jahre auf dem Buckel hat. Ich habe aufgehört, das habe ich mich erstmal nochmal orientieren müssen, als der Whisperer-Arc zu Ende gegangen ist. Also Alpha ist tot, die Menschen, die dort überlebt hatten bis zu diesem Punkt, haben dann irgendwann angefangen, sich Zombie-Masken, also aus der Haut zu ledrigen Masken umgewandelt, überzuziehen und somit unter den lebenden Toten wandeln zu können und diese auch teilweise zu steuern. Das war eine neue Herausforderung und auch so ein bisschen nochmal so die Vollendung dieses ganzen Western-Genres, das ja Walking Dead immer in sich hatte. Also dann plötzlich diejenigen, die quasi going native unter die Zombies gegangen sind und dann zu dieser Naturkatastrophe, die da im Hintergrund immer das spannende Element war, das so alles animiert hat. Natürlich das Spannendste waren die Menschen im Vordergrund, die sich selbst dann halt die größten Wölfe wurden und gejagt haben. Ich habe aufgehört, als dieser Arc zu Ende war. Ich hatte noch die ersten Folgen der 11. Staffel gesehen. Die waren mir dann wieder bekannt vorgekommen, als die Überlebenden um Maggie und Negan dann nochmal aufgebrochen sind und nach Ressourcen gesucht haben, dann hat man die Reapers gefunden. Über die gleich mehr. Zunächst mal aber, die Serie hat zuvor einen großen Riss erlebt, genau wie alle anderen auch in ihrem Leben 2020 mit der Corona-Pandemie. Und es ist natürlich schon eine gewisse Ironie hier, dass eine Pandemie, dieser Serie das Genick gebrochen hat, ne? Und die 10. Staffel vorerst beendet wurde und dann hat man im Anschluss, als man gemerkt hat, dass man doch noch irgendwie ein bisschen drehen kann, mit ganz reduzierten Crews und ganz besonders zugeschnittenen Charakter-Bottle-Episodes 6 Folgen gedreht, die das Ganze in Staffel 10 so ein bisschen vollenden sollten. Ich glaube aber, man kann die komplett überspringen. Ich habe sie jetzt noch mal geschaut und fand sie wirklich komplett, also wirklich komplett unnötig. Da taucht Maggie noch mal auf, dass sie noch mal so reinkommt als Legacy-Figur, hat ganz gut funktioniert für mich, weil sie kam ja natürlich bekannt vor. Dass Lauren Cohen, die Schauspielerin, auch wieder hier zurückkehrt, ist natürlich auch ein Eingeständnis in gewisser Weise. Sie, wie viele andere, hat am Ende von Staffel 8 ein Ende ihres Vertrags gehabt und wollte dann noch mal neu verhandeln. Natürlich völlig normal, dass eine Schauspielerin dann noch mal mehr für sich rausschlagen möchte und auch genauso viel verdienen möchte wie die Männer, die ebenbürtigen Männer, die auch schon mindestens genauso lange mit bei der Serie dabei sind. Und damals hat sie dann halt die Serie verlassen aufgrund eines Disputs. Aber da Maggie, das wusste man schon, eine relativ wichtige Figur ist, besonders für das Finale dann auch, sollte man es genauso adaptieren, wie es im Comic geschehen war, hat man sie nicht getötet, klugerweise, sondern hat sich die Figur aufgehoben und sie kam halt jetzt zurück in diese Serie, die aber ja eigentlich auch schon wirklich eine absolute Zombie-Serie war, der man das Herz rausgerissen hat. Also das Problem ist einfach, dass diese Serie sich ja immer wieder um diese Vater-Sohn-Beziehung halt gedreht hat zwischen Carl und Rick und die beiden Figuren sind jetzt hier rausgenommen worden. Carl hat man, für mich ist das eigentlich der Genickbruch der Serie überhaupt. Carl hat man ja getötet und das ist ähnlich mies geschehen. Ne? Man hatte damals den Schauspieler Chandler Riggs natürlich lange Zeit als Kinderdarsteller geführt und als dieser dann zum College gehen wollte und 18 wurde, hat er sich sogar noch ein Haus in der Nähe von diesem Drehort in Georgia gekauft und ist relativ wirklich würdelos aus dieser Serie geschrieben worden und was den Hintergrund angeht, was man so den Berichten so trauen darf, Aussagen seines Vaters zum Beispiel, ist das wirklich relativ mies geschehen. Wenige Wochen zuvor, bevor dann der Dreh war, wurde ihm gesagt, dass er aus der Serie rausgeschrieben wird, was ja total verrückt ist. Denn in dieser Serie geht es um einen Vater, der versucht, nochmal in dieser Ausnahmesituation seinem Kind eine Zukunft zu geben, also ein ganz typisches menschliches Motiv, ein Urmotiv für dieses Genre. Die nächste Generation soll, wenigstens die sollen noch überleben, die sollen es wieder besser haben als wir. Und dass man da so der Serie wirklich komplett den Teppich unter den Füßen so wegzieht, war halt verrückt. Und dass dann auch irgendwie Andrew Lincoln nach 9 Staffeln dann auch keine Lust mehr hat, jeden Sommer 7 Monate von seiner Familie weit weg verbringen soll, in den heißen Tagen da in Georgia mit, 90% Luftfeuchtigkeit oder sowas, die ihm ja auch immer in den Haaren und im Gesicht stehen. Also das ist ja klar, dass da der Schweiß auch irgendwann genug war und dass der dann auch keinen Bock mehr hat und dass sich auch rausschreiben lässt, wenn er selber so merkt, hey, auch meiner Figur wurde jetzt so ein bisschen der Sinn geraubt. Und das ist für mich so das Ding. Seitdem lief die Serie ja auch wirklich nur noch auf Autopilot und die restlichen Schauspieler, die ja auch jetzt bis zum Ende hier dabei geblieben sind, das sind nicht die, die vielleicht irgendwelche Motive oder Themen in dieser Serie repräsentieren, wie das im Comic war oder die besondere, interessante Beziehungen hatten, sondern man hat einfach die Schauspieler und ihre Figuren genommen und ihnen die Plots der Figuren aus dem Comic gegeben, die erzählt werden mussten, ungefähr, dass das so halb funktioniert. Daryl natürlich immer wieder diese große Ausnahme, eine Figur, die dann zur Hauptfigur wurde, eine ganz typische Figur, die so der Anti-Held ist, sich rumtreibende Streuner, der dann irgendwie doch Anschluss findet, aber auch immer wieder halt sehr zerbrechlich ist. Unter dieser stillen Oberfläche brodelt es immer. Also dieser brooding Character, der jetzt plötzlich die Hauptfigur werden muss und dem man dann auch ganz am Ende noch diese große Ansprache von Rick in den Mund legt aus dem Comic, das hat ja überhaupt nicht gepasst. Melissa McBride, das perfekte Duo hier aus diesen beiden, die ja auch dann das Gesicht der Serie wurden in den späteren Staffeln. Das zeigt ja einfach nur, wie weit sich diese Serie entfernt hat von der Vorlage und was einmal diese Serie irgendwie auch groß gemacht hat. Melissa McBrides Figur, der Carol, stirbt relativ früh im Comic. In der Serie hat man es viel weiter ausgezogen, aber das war auch spannend, das war auch interessant. Sophia, ihre Tochter, stirbt in dem Comic nicht. Später heiratet Karl sie und sie bekommen eine Tochter. Und diese Geschichte wird dann auch nach einem 25-jährigen Zeitsprung zu Ende erzählt. Dieser Zeitsprung fehlt hier komplett. Diese Serie findet auch insgesamt kein Ende, aber ich möchte nicht vorweggreifen. Ich wollte nur noch mal sagen, dass ich diesen Einstieg hier wirklich sehr seicht fand. Und Maggie kommt da zurück auch mit so Figuren, die komplett noch mal hinzugedichtet werden, weil man sich irgendwie der Figur von Jesus beraubt hat, die auch viel früher gestorben ist als die Figur in der Vorlage. Insofern wird er hier nochmal ein neuer Typ beiseite gestellt, der eine Maske trägt. Das zeigt auch wieder, dass man gar nicht so jetzt wirklich so interessiert ist an echten Figuren, an echten Charakteren, sondern dass man ein schnelles Erkennungsmerkmal haben möchte in diesem großen Ensemble, sodass man als Zuschauer nie die Orientierung verliert. Und das zeigt ja auch so ein bisschen den Respekt, den man den Zuschauern entgegenbringt. Der hat so eine Maske auf, die mich an diesen geheimen Zauberer aus der Wasat 1 damals, also da gab es ja so eine Show, wo dann ein Zauberer die Tricks verraten hat. Und das fand ich immer so ein interessantes Gegenprogramm zu damals diesem übermenschlichen Titanenstatus, den man dann anderen Zauberern in den 90ern, 80ern so beigemessen hat. Und der geheime Zauberer hatte dann so eine Maske, daran hat mich das erinnert. Staffel 11 beginnt mit so einem Arc, den man eigentlich komplett vergessen kann. Also spätestens ab, ich glaube, Staffel 4 war das, hat man gar keine Serie mehr gehabt. Also diese serielle Erzählung war eigentlich vorbei. Denn zuvor hat man es, finde ich, immer wieder richtig gut geschafft, auch so eine Orientierungslosigkeit der Figuren zu präsentieren. Natürlich war das dann teilweise elendlang erzählt auf der Farm oder dann auch in dieser vierten Staffel, wo man so ausgezogen ist und umher in den Wäldern halt sich verirrt hat. Aber das hatte immerhin noch so eine gewisse Stimmung. Ich fand zwar immer wieder, dass diese Wälder auch sich, da hat man sich irgendwann dran satt gesehen und da hätte man auch einfach mehr investieren können, aber das war eine Serie, die immer erfolgreicher wurde, aus der AMC immer mehr Geld pressen wollte. Das hat man ganz deutlich gemerkt, deshalb sind die Budgets immer kleinerer geworden und naja, man sieht das auch in den anderen Serien, die ebenso billig produziert wurden und die auch wirklich schlecht behandelt wurden. Diese neue 11. Staffel, die natürlich dann auch weitere Covid-Produktionshindernisse überwinden musste, hat zunächst mal so einen ersten Arc, die ersten 8 Folgen, der sich mit diesen Reapern beschäftigt. Und das fängt so an, dass da diese Reaper die Überlebenden angreifen und dann das Ganze relativ schnell wie so eine Softair-Schlacht, so hat mich das früher bei mir so im kleinen Wäldchen hinter unserem Haus so daran erinnert, they're hunting us in the woods, one by one. Und dann werden die Figuren wieder in alle Winde, in alle Winde verweht, in alle Richtungen verstreut und dann hat man wieder schnell so, okay, diese Folge widmet sich jetzt dieser Figur und die nächste dann der anderen, dann finden sie wieder zusammen und am Ende wird ja dann doch wieder natürlich gewonnen und dieser Gegner überwunden und diese Reaper sind auch in keinster Weise irgendwie interessant. Das ist eine religiös-fundamentalistische Gruppierung, von denen wir 2 Figuren, vielleicht 2,5, ein bisschen besser kennenlernen, aber auch in keinster Weise ist das jetzt irgendwie interessant, wenn wir schon wissen, im Hintergrund kommt jetzt dieser Commonwealth, also die wirkliche, der finale Abschnitt dieser Serie und auch dieser gesamten postapokalyptischen Narrative, denn darum geht es ja The Walking Dead schon immer. Das Zombie-Genre gefällt Robert Kirkman, dem Schöpfer des Autors, dem Schöpfer und Autor des Comics und auch teilweise hier als Autor aufgetreten in der Serie, ging es schon immer wieder, das hat er am Ende des ersten Sammelbandes erzählt, das fand ich damals sehr beeindruckend als Idee einfach und das hat mich auch sofort Anschluss finden lassen bei diesem wunderbaren Comic. Es ging ihm immer darum, nämlich zu sagen, ich liebe Zombiefilme, aber Zombiefilme hören wann irgendwann auf. Also ich würde gern bei diesen Figuren bleiben und zum Beispiel das Remake von Zack Snyder, Dawn of the Dead, endet ja auch so ähnlich, ne? Also Figuren entkommen. Und wir sehen dann in den Credits, was dann mit ihnen passiert. Aber eigentlich hätte man jetzt mal weitererzählen können, wo die mit diesem Boot noch hinkommen. Und vielleicht hätte man diese Story noch irgendwie weiter erzählen können. Und natürlich kommt da auch irgendwann so die Frage, ne, auf, ist das noch virtuos oder ist das einfach nur gestreckt? Wo ist denn da tatsächlich noch die Kunst, wenn man es einfach so Woche um Woche wie eine Sitcom oder eine Soap-Opera irgendwie so weiter erzählt? Aber da ist zumindest mal, glaube ich, für viele Genre-Fans ein interessanter Gedanke inne, der mal erzählt werden sollte, der zuvor nicht das Budget, nicht das Marketing, nicht den Hype hatte. Ich meine, The Walking Dead hat ja noch mal diese ohnehin in den 2000ern beginnende Zombie-Welle noch mal komplett aufgegriffen und zu Ende geritten und gleichzeitig auch auf so einem Peak-TV-Moment begonnen. Ne, Game of Thrones ein Jahr später begonnen, Breaking Bad ein paar Jahre zuvor, Mad Men war schon am Laufen, etc. Und man hat einfach komplett einen Moment im Zeitgeist gehabt, der ideal war, diese Idee zu Ende zu erzählen. Also diese Apokalypse passiert, wir haben ein postapokalyptisches Setting, das aber, wenn man das immer weiter verfolgt, diese serielle Narration, dann kommt man irgendwann an einen Moment, wo ja mal was erzählt werden muss, was wir so noch nicht gesehen haben, nämlich eine Postapokalypse, in denen dann Menschen auf diese erlebte Tragödie zurückblicken und man sich so die Frage stellt, was bleibt denn von diesem elenden Leid, das ja hier Woche um Woche präsentiert wird, übrig, wie erinnert man sich daran zurück? Und das hat der Comic halt wirklich fantastisch zu Ende erzählt. Und das hat die Serie, besonders jetzt in den späteren Staffeln, überhaupt nicht irgendwie gemacht. Was von diesen Covid-Episoden noch irgendwie so übrig geblieben ist bei mir, ist halt jetzt auch diese Figur der Leia, die nochmal dann bei den Reapern auftaucht. Man ergab da Daryl so ein bisschen so ein Romantic Bond, so irgendwie nochmal so eine, ja, irgendwie Liebesgeschichte um so. Es hat mich so an diese klassischen Not-Gay-Geschichten irgendwie so erinnert, so. Da war halt, ja, Daryl hatte auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie mit Carol anzubandeln, aber das war dann eher eine intensivere, schönere Freundschaft und das hat sich auch immer stimmig angefühlt. Daryl hat auch irgendwie in keinster Weise, obwohl er ja total männliche Ideale so verkörpert, ein Innenleben gehabt, dass da mit anderen Figuren, weiblichen Figuren, sich irgendwo so angeknüpft hat. Und da hat es ja Möglichkeit gegeben bei Beth. Da gab es ja auch diese eine Figur, eine Folge, wo die im Wald zusammen waren. Das hat zu tollen Momenten geführt, aber das war nicht notwendig. Und jetzt, dass man es am Ende irgendwie so dann doch noch mal auserzählt, kann man irgendwie so in diesem Kontext der Covid-Produktion entschuldigen, dass man sagt, naja, ne, okay, es ist halt so passiert. Aber besonders diese Folgen von ihm und Carol im Wald, die sind extrem billig produziert, sehr viel draußen, sehr viel Abstand auch der Figuren. Und da habe ich mir gedacht, naja, Leute, dann lasst es doch. Also dann muss man es halt nicht machen. Aber die Serie wurde halt wirklich in die Knie gezwungen von dieser Pandemie. Das finde ich schon irgendwie sehr witzig. Diese Zusammenfassung auch, was in diesen Folgen passiert, zum Beispiel diese Gabriel und Aaron-Folge, also da habe ich mir zunächst mal so eine Wikipedia-Zusammenfassung durchgelesen und das fand ich, das hat sich irgendwie so ein bisschen angehört wie diese, vielleicht kennt ihr das, diese YouTube-Zusammenfassungen von Filmen, die komplett AI-generiert sind, wo dann halt immer auch von dem Man gesprochen wird, also die sind natürlich dann auch auf Englisch und dann ist es dann so halt, the next day, the man wakes up, the man goes to the house, he lives here, the man tells Gabriel that he is angry oder sowas, ne? Und halt so, auf so einem Niveau haben diese Folgen operiert, also wirklich nur die ganze Zeit und dann und dann und dann, aber nie halt mal warum oder wieso und ja, von Plots kann man da kaum sprechen. Besonders diese Princess-Folge finde ich wirklich schrecklich, wo die Figuren so 2 Zentimeter, die werden da in Waggons festgehalten, von so einer Wand durch Löcher gefilmt werden. Puh, das war ein absoluter Rough Patch, der nochmal alle Klischees dieser späteren Staffeln von The Walking Dead auf den Punkt gebracht hat. Am spannendsten ist da vielleicht dieses Kammerspiel um Negan und seine Frau. Da wird dieser Single-Issue-Comic Here Comes Negan adaptiert, aber auch nur so halb. Negans Frau Lucille ist krebskrank und stirbt dann auch in der Apokalypse, weil sie nicht mehr richtig versorgt werden kann. Und Negan zieht aus und trifft dann auf Menschen und wird dann irgendwann zum Anführer dieser Saviors. Das erzählt man hier nicht so ganz zu Ende, sondern Negan ist eine komplett verbrannte Figur, die man jetzt am Ende humanisieren möchte, aufgrund von Motiven, die einem nur so außerhalb der Serie klar werden, nämlich, dass man weiterhin mit dem Schauspieler zusammenarbeiten möchte und das Spin-off dann auch schon vor dem Ende statt klar war. Am allerschlimmsten muss man wirklich sagen, The Walking Dead hat ja wirklich wenig zu bieten. Die Serie, besonders in den späten Staffeln, war wirklich wirklich, da war keine große Leidenschaft mehr vor oder hinter der Kamera. Und ich habe auch meine Leidenschaft verloren, da irgendwie groß jetzt noch mal theatralisch drauf hinzuweisen, dass dieser Comic ja so viel besser ist und dass man da so viel mehr rausnehmen könnte. Leute, wer jetzt hier auch noch mal nach vielen Jahren mir zuhört, über The Walking Dead zu faseln hier, der wird noch mal sich erinnert fühlen vielleicht, was ich damals erzählt habe. Und das möchte ich jetzt nicht noch mal auflegen. Ich bin da auch ein bisschen aufgeweicht, was das Ganze angeht, da, wie gesagt, der Comic zu Ende gegangen ist. Das war meine große Liebe, meine große Leidenschaft und ich bin damit glücklich. Was die Serie daraus gemacht hat, ist tragisch. Es ist sehr schade auch, weil es definitiv einen Weg gegeben hätte, das alles sinnvoll zu adaptieren. Und so ist es halt leider nicht gekommen. Das Schlimmste aber dennoch ist, dass diese Serie aufgrund von Covid am Ende dann auch auf den Filmlook verzichten musste. Es gab dann wohl im Hintergrund zu viele Kontaktpunkte, die man halt durch die Filmentwicklung vermeiden wollte. Insofern hat man zu digital geschwenkt. Und das ist der größte Verlust eigentlich dieser Serie, denn dieser körnige, schmierige 16mm-Look, der halt wirklich an so die alten Genrefilme erinnert hat, das war mit das größte Ding, was Frank Darabont eigentlich AMC so abverlangt hat. So. Und das ist der größte Sieg gewesen, dass diese Serie so toll auch aussehen konnte. Und jetzt dreht man damit so richtig ekligen Wide-Angle-Lenses und hat so einen blauen, typischen digitalen Look. Man hat Bluteffekte bei Einschusslöchern, die digital hergestellt werden. Man kann das so ein bisschen natürlich entschulden dadurch, dass es halt eben eine Covid-Produktion war. Und dennoch ist es ein herber Verlust auf den Schlussmetern hier. Und das ist natürlich extrem tragisch. Insgesamt natürlich lädt man sich hier wieder viel zu viele Plots auf. Also man hat da Alexandria, man hat die Hilltop und Oceanside ist auch noch irgendwo ein bisschen dabei. Natürlich sind nicht alle Whisperer am Ende mit diesem Sieg halt getötet worden. Aber muss man das nochmal aufgreifen? Nein, muss man nicht. Der Comic tut das auch nicht. Er geht darüber komplett hinweg. Da werden sicherlich im Umland noch einige Überlebende von Alphas Gruppe existieren, aber muss man das nochmal bringen? Nein. Aber es wird hier nochmal teilweise neu aufgerollt. Hinzu kommt, dass die Serie dann doch manchmal ab und zu einen ganz spannenden Nebenschauplatz irgendwie so findet. Mit zum Beispiel diesem Waisenhaus, in das sich die Figur der Connie verwirrt. Da ist eine gehörlose Schauspielerin, die auch tatsächlich dann auch eine gehörlose Figur spielt, in einem Haus, das abgeschottet ist von der Außenwelt, in dem sich so quasi Zombies aufhalten. Und dort ist sie mit einer anderen Figur, die zwar, glaube ich, überlebt, aber dann auch bis zum Ende der Serie nicht wieder auftaucht. Also die Serie verliert auch viele ihrer Plots, die sie da versucht, Woche um Woche zu bespielen. Und da hat man so POV-Shots ohne Sound und wirkliche Jumpscare-Momente. Da findet die Serie wirklich auch noch mal was Neues. Die Möglichkeit zu solchen Ideen ist immer vorhanden. Die Serie greift halt nur selten zu. Und natürlich das Wichtigste in dieser letzten Staffel ist dann der Commonwealth-Arc. Man trifft im Staate Ohio auf eine neue Community, die größer ist als all das, was vorher war. Auch größer als Alexandria und Hilltop und alles zusammen, was man hier von diesen Überlebenden um Rick her kennt. Es ist wohl irgendwo so eine Stadt nahe Columbus oder sowas, wo ein richtig richtiges Überbleibsel der alten Regierung sich noch so ein Plätzchen warm gehalten hat. Dieser Commonwealth hat eine Anführerin, die Pamela, und die Pamela ist sowas wie eine Präsidentin, wenn man noch so will. Also dieser Commonwealth ist nicht die einzige, also diese eine Stadt, die da beschützt wird, auch von dem sehr schön gestalteten Militär. Das ist nicht der einzige Ort, wo da noch alle leben, aber das ist so natürlich der größte Ort, der aber auch hier in der Serie dann halt nie leider wirklich in der Größe so klar wird, denn 50.000 Leute sollen dort wohnen. In den allerletzten Folgen hat man so 2-3 White Shots, wo man wirklich mal halt erkennen kann, okay, da ist wohl irgendwie eine Mauer um eine relativ große Stadt gezogen, so eine Kleinstadt von 50.000 Einwohnern, das kann man sich so ein bisschen zusammenreimen. Aber ja, große Ansammlungen von Extras werden halt durch Covid vermieden. Aber ich glaube auch, dass die Serie das so oder so inszeniert hätte, um Geld zu sparen oder weil man einfach denkt, komm, es ist ja irgendwie angedeutet. Und diese Andeutungen, das ist halt auch etwas wieder einmal, was die Serie schon relativ früh als Laster hatte, finde ich. Denn schon in Staffel 3, als man Karl etabliert als jemand, der plötzlich schießen kann und Zombies tötet, der mit bei so Häuserreinigungen dabei ist, da wird eine spannende Evolution der Figur übersprungen, die im Comic minutiös halt dargestellt wurde. Und hier ist er plötzlich dabei. Und genauso ist auch hier wieder die Eingewöhnung unserer Gruppe in diesem Commonwealth übersprungen worden. Das wäre ja mal wirklich spannend gewesen. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an zum Beispiel, da hat die Serie, finde ich, einen sehr guten Moment gefunden. Als alle Figuren in Alexandria ankommen, übernachten sie mal in einem Haus zusammen. Und als sie dort aufwachen, gemeinsam dann angekommen in einem wirklichen ja, Paradies inmitten dieser neuen horrorhaften Realität und nach dieser richtig langen, elenden Reise von Georgia aus nach Virginia, dann wo Alexandria ist, die Stadt, wo wir dann alle leben. Das ist ja Wahnsinn, was man hier an Momenten übersprungen hat dann halt eben. Ne? Also klar, dann Eugene isst mal ein Eis und dann wird dann halt irgendwie nochmal gezeigt, ja, hier gibt's auch Kultur und die Figuren sind so mit dabei, aber die sind dann schon alle in ihren ja, Punkten etabliert. Es ist, finde ich, relativ witzig, dass man diese Commonwealth Stormtrooper 1:1 kopiert hat. Also das Design hätte man ja irgendwie anders anpassen können. Das wird 1:1 übernommen. Und Scott Gimple hat gesagt, naja, es wird wohl ein paar kleine Änderungen geben. Man will eine Version des Comics erzählen. Hat das aber überhaupt nicht geschafft, finde ich. Denn das Spannende ist ja hier, dass wir durch diese Zombie-Apokalypse Tabula Rasa quasi haben. Ne? Also alle Figuren, alle Menschen in diesem Szenario werden auf ja vielleicht so eine Kernfamilie, so Nuclear Family irgendwie so ein bisschen zusammengestutzt, die dann vielleicht zusammenschließen können. Aber jeder ist sich ja hier zunächst mal in diesem Überlebensszenario der Nächste. Und ja, stattdessen haben wir also von diesem alten System haben wir keine großen Verbindungen mehr. Und als die sich dann zusammenschließen, haben sie ja ein spannendes System. Denn mit, und das ist ja auch das, was viele, glaube ich, an diesem Zombie-Genre oder an diesen Narrativen immer reizt, mit diesem Untergang kommt natürlich auch einher dann der Untergang des alten Systems. Und viele benachteiligte Personen, oder die sich so sehen, erkennen halt in diesem Szenario einen spannenden Neuanfang, eine Möglichkeit dazu. Und das gelingt ja auch der Gruppe um Rick. Denn sie bauen ja da schon ein egalitäres System auf, das dann halt in diesem System des Commonwealths natürlich gegen diesen Kapitalismus halt natürlicherweise clasht, ne? Weil im Commonwealth ist es so, dass wenn die Menschen dort aufgenommen werden, zunächst einmal einen rigorosen Interviewprozess durchlaufen und in diesem wird dann auch klar, was sind ihre Fähigkeiten, was haben sie vor der Apokalypse gemacht und man möchte halt wieder diese alte Welt aufbauen. Und da gibt es halt eben diesen Konflikt von alt gegen neu, konservative gegen progressive Ideen. Und hier in dem Commonwealth wird halt auch immer schneller klar, hier hat sich eine alte Elite etabliert, die jetzt mit autoritären Methoden und dann auch später merken wir noch ganz krassen Methoden, Leute werden da deportiert und in Arbeitslager verfrachtet. So krass war, glaube ich, der Comic nie, das habe ich aber auch nicht mehr 100% im Kopf. Ich glaube, daran erinnere ich mich aber nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, es ist ein durchaus spannender Konflikt, den die Serie dann aber auch sehr weit hinauszieht und zu so Momenten kommt, die ich nicht so wirklich nachvollziehen kann, wo ich mir denke, warum macht man das denn jetzt? Warum macht man das denn so? Warum ist diese Figur denn noch da? Denn man könnte ja jetzt ganz viel in diesem Commonwealth zeigen, an neuen Figuren, die dort leben, an, das tut man natürlich so ein bisschen mit der Figur von Stephanie und mit dem Lance und so, aber das sind ja auch Führungsfiguren, also da könnte so viel mehr präsent werden, so viele Altlasten abgeschüttelt werden und mit diesem Reinfinden in das neue System könnte man dann immer wieder die kleinen Konflikte aufzeigen. Man probiert das auch und schafft es auch so teilweise, aber es ist alles sehr fokussiert auf einzelne Figuren und sehr, sehr einfach gestrickte Konflikte. Während dagegen das Plotting lustigerweise super kompliziert ist. Und zwar so kompliziert, dass es irgendwann gar keinen Sinn mehr macht. Denn irgendwann nimmt man die Figuren Aaron und Gabriel mit als Missionare von diesem neuen Commonwealth, der immer wieder neue Communities aufsucht im Umland, die dann auch einverleibt werden. Man geht an ein Haus, das sich relativ stark abgeschottet hat. In diesem Haus sollen wo Menschen leben, die angesprochen werden. Und dann entweder werden sie gezwungenermaßen halt einverleibt und in dieses System dann halt in dem System unterjocht oder sie werden halt ausgelöscht durch diese Sturmtruppen. Die beiden Figuren Aaron und Gabriel merken schnell, dass dann doch irgendwie, was schon vorher so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl war, hier ist ja doch alles beim Alten, passt das so? Wollen wir das überhaupt so? Profitieren wir davon oder profitiert dieser Commonwealth von uns? Denen wird relativ schnell klar, was hier Sache ist und sie schlagen sich auf die Seite dieser Überlebenden in diesem Haus. Das ist ein großes Apartmenthaus. Und in diesem fucking Apartmenthaus treffen sie dann auf Negan. Negan, der zuvor als großer Gegenspieler aufgetaucht ist in den Staffeln 6 bis 8, in denen er der Anführer der Saviors war, einer Gruppe, die zwei unserer Hauptfiguren ausgelöscht hat, nämlich Glenn, so ein bisschen das Herz des Comics, das Herz der Serie, und also der Mann auch von Maggie, und Abraham, der ein bisschen länger überlebt hat als im Comic, aber eben auch den Saviern zum Opfer gefallen ist. Und das fand ich durchaus richtig gut damals. Wie man das gemacht hat, war natürlich auch ein Moment, der auch wieder der Serie eigentlich so das Knick gebrochen hat. Nämlich, es gab wahrscheinlich den schlimmsten Cliffhanger in der Fernsehgeschichte oder so. Also, it's up there for sure. Weil, wenn ihr euch erinnern wollt, man hat am Ende der Staffel 6 alle Figuren dann aufgereiht. Sie sind auf ihren Knien vor Negan, der dort seinen mit Stacheldraht umringten Baseballschläger kreisen lässt und Eeny, Miny, Moe spielt und rausfindet jetzt, wem er den Kopf einschlägt. Im Comic ist es Glenn. Ein Moment, der mir wirklich so popkulturell, was man so konsumiert über die Jahre, wirklich extremst gut im Gedächtnis geblieben ist. Also das war wirklich so ein Ding, was mich immer wieder schaudern lässt, immer wieder mitnimmt, weil es halt genau so eine dieser Schrauben war, die Kirkman sehr gut immer so anziehen wusste. So, ne? So halt, was sollte jetzt passieren, ne? Nach 100 Comics? Naja, es kommt ein neuer Typ und der steht komplett entgegen diesem egalitären System, das wir haben, das auf Freiheit, auf Zusammenarbeit basiert. Und der steht jetzt so im Weg. Den müssen wir eigentlich ja, aus dem Weg schaffen, damit wir weiter nach vorne kommen und irgendwie wieder so ein bisschen Chancen, Hoffnung haben auf eine neue Welt, in der unsere Kinder frei leben können. Und diese Figur kommt da rein, haut einem den Kopf ein, dem Herz dem Herzen überhaupt, in der Geschichte, der Lieblingsfigur überhaupt. Und das konnte Kirkman immer ganz gut. Er hatte immer genau gewusst, wo man den Finger in die Wunde legen musste. Und damals, am Ende von Staffel 6, aus welchen Gründen auch immer, die Serie hatte wunderbare Einschaltquoten, hat man sich dazu entschieden, also nur noch mal ganz kurz zusammengefasst, eine Zombie-Serie. Natürlich, Game of Thrones hatte auch später super krasse, ist natürlich auch Genre mit Fantasy, auch natürlich auch einige Hindernisse im Mainstream gehabt über die Jahre hinweg. Immer wieder bis heute sind natürlich diese großen Titanen des Genres auch irgendwie so Ausläufer, während ganz viel davon untergeht und nicht im Mainstream ankommt. Aber mit Herr der Ringe und dann jetzt auch dann 15 Jahre später, so auf dem Höhepunkt Game of Thrones, hatte man parallel noch ein anderes Genre-Ding, nämlich The Walking Dead, was 10, 15 Millionen Zuschauer hatte und am Ende da noch so vor sich hingedümpelt hat mit so 1,2, 1,9 Millionen Zuschauern, was für AMC sich wahrscheinlich irgendwie immer noch so ein bisschen gelohnt hat, aber was für ein Powerhouse das damals war. Darauf muss man immer wieder hinweisen. Es gab damals also keine wirklichen, so, ich würde mal sagen, Incentives halt eben, da die Zuschauer noch mehr zu quälen. Das war einfach eine riesige, falsche Kalkulierung, die nach hinten losgegangen ist. Und Anfang der 7. Staffel gab es dann auch nochmal, glaube ich, mit die meisten Einschaltquoten überhaupt. Und ab dann fällt die Serie fast kontinuierlich ab. Und das geht halt darauf zurück, dass man nicht gezeigt hat, wem da am Ende von Staffel 6 der Kopf eingeschlagen wird. Und das kann man nicht machen, ne? Dieser Moment, den Kirkman da gezaubert hat, der hat so krass gesessen. Und als dann auf dem letzten Splash, auf der letzten Splash-Page nochmal Negan davongeht, während da ja die Suppe auf dem Boden liegt, die Gehirnsuppe, die anderen Figuren drumherum sitzen und liegen, einfach nur Tata sagt und sie davonzieht. Und man als Comicleser auch denkt, wie kann das denn jetzt weitergehen? Wie soll das denn weitergehen? Will ich, dass das weitergeht? Oder ist mein Herz gerade so zerstört? Dieser großartige Moment wurde der Serie geraubt und davon hat sie sich, glaube ich, nie wieder erholt. Und dass Negan dann im Comic natürlich auch weitergeführt wurde, klugerweise aber auch einen Endpunkt fand, wo man gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und diese Rache-Story um Maggie auch vorzeitig beendet wurde, das hat auch, finde ich, der restlichen Erzählung noch mal mehr Luft gegeben. Und hier ist er einfach wieder dabei. Und hier ist er übrigens auch mit einer schwangeren Frau. Also da verfehlt auch die Serie so völlig, da fehlen mir die Worte. Ich kann es nicht wirklich in Worte fassen. Da ist einfach so eine moralische Unstimmigkeit vorhanden. Also der Comic hielt Konsequenzen permanent. Und Konsequenzen waren auch zu spüren. Und die Show recycelt Bösewichte zu Verbündeten. Dazu wird Negan auch von Seiten der Serie und der Produktion, der Autoren eine Sympathie gewährt, die einfach unverdient ist. Der hat da die Figuren über Jahre hinweg psychologisch gefoltert, uns auch. Und diese Traumata waren ja auch definierend für den Zuschauer. Ihn jetzt irgendwie so getröstet zu sehen und dass wir Sympathie für den haben sollen. Und auch Jeffrey Dean Morgan spielt das auch viel anders. Also das ist einfach so ein emotionales Schleudertrauma. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und halt auch das Timing ist halt auch völlig falsch. Also diese wirklichen, das ist ja der letzte Arc hier Moment, es gibt drei Arcs, 3x8 Folgen. Es ist, glaube ich, der zweite Arc mit diesem Hochhaus dann. Bin mir aber auch nicht mehr sicher jetzt hundertprozentig. Es war wirklich so ein kompletter Blur an Folgen. Und da haben wir jetzt plötzlich so, hey, Happy Domestic Life von Negan. Das fühlt sich komplett fehl am Platz an. Während andere Helden komplett ohne Frieden sterben durften oder auch mussten, haben wir jetzt hier eine Figur, der ein Spin-off bevorsteht. Und das wussten wir auch schon. Insofern muss Negan irgendwie rettbar so gemacht werden. Also halt, wir müssen ihn irgendwie retten als Figur. Und Empathie als Marketing ist dann hier die Devise statt spannendem, logischen oder auch vielleicht so stringentem Storytelling. Also, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Das war wirklich ein riesengroßes Ding, was überhaupt nicht funktioniert hat für mich. Ja. Kommen wir mal vielleicht so ein bisschen zu den sonstigen so Aspekten der Produktion, die auch nicht stimmen. Dieser ganze Arc hat dann eingeblendete Momente, die uns zeigen wollen, so eingeblendete Schriften hier 12 hours ago, 24 hours and 1 hour ago. Also da wird irgendwie so mit schlechtem Plotting gespielt, um das irgendwie so drüber hinweg zu glätten. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Das wirkt eher random und billig. Dazu haben wir auch die Rüstungen dieser Soldaten, die billig aussehen. Das ist ganz offensichtlich so 3D-gedruckte Schaumstoff, so molded plastic irgendwie so ein bisschen. Also das sieht man auch teilweise, dass das nicht tatsächlich irgendwie Metall sein soll oder Plastik, sondern das ist Schaumstoff. Natürlich kann man sagen, okay, ne, es soll sich natürlich auch niemand bei der Produktion verletzen, selbstverständlich. Aber da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, dass man dann für Hero-Shots oder Close-Ups besonderes Material baut. Und das ist halt nicht mehr vorhanden, diese Mühe. Genauso bei den Zombies. Also die Zombies natürlich als großes Hintergrundrauschen, das irgendwann nicht mehr so die primäre Gefahr ausmacht, ist eine logische Weiterentwicklung dieser ganzen Narrative. Und das will ich auch sehen. Dennoch, inwiefern da massenweise Zombies zerstört werden und in welcher Weise und in einer solchen inflationären Frequenz, das ist schon sehr ermüdend und das macht auch keinen Spaß mehr. Ich habe mir jetzt noch mal so ein bisschen als Vorbereitung, hat irgendein Algorithmus bei YouTube wohl aufgeschnappt, dass ich gerade Walking Dead schaue, habe ich mir alte Clips noch mal angeschaut aus der ersten, zweiten Staffel, auch wie die Serie da aussah, der ganze Look und natürlich, aber auch, da sind einfach halt Schauspieler in Zombie-Make-up. Und die Zombies jetzt, natürlich, die Serie macht viel, viel Jahre mehr, einen größeren, also die Timeline der Serie ist viel, viel länger. Und insofern, natürlich, gibt es dann Zombies von dem Outbreak an, die 12 Jahre dann dort vor sich hin verwest sind. Und insofern sehen die natürlich anders aus. Die sehen nicht mehr erkennbar als Mensch aus, sondern sind nur noch so eine graue, braune Masse aus ledriger Haut. Und man findet da auch immer wieder großartige Momente für dann solche Hero-Zombie-Shots. Ein Zombie, der noch am Leben ist, aber der Mensch an sich ist komplett verbrannt, ist eine Feuerleiche, ist nur noch ein Haufen Asche eigentlich, aber das Gehirn und die Knochen und so ein paar Muskeln da funktionieren noch irgendwie. Oder man hat einen anderen Zombie, dem die Haut komplett abgezogen werden kann vom Kopf, weil sich dadurch viel Feuchtigkeit alles abgelöst hat voneinander. Also da sind immer wieder Momente da, aber die große Masse, das sind Extras, denen man eine Maske übergestülpt hat. Und diese Masken, die sind sehr, sehr offensichtlich. Dazu werden Menschen hier getötet in einer Art, also die Zombies, die ehemaligen Menschen, die wandelnden Toten, werden in einer Art und Weise getötet, die, ich meine, natürlich kann man sagen, okay, irgendwann sind die vielleicht ein bisschen matschig oder sowas, aber wie leicht da die Messer in den Kopf reinstoßen. Und egal auch welches Messer, welche Waffe, es geht immer sofort in den Kopf rein, die sind auch immer sofort alle tot. Man könnte da ja mal kreativer werden, will man aber nicht. Und ich denke mir auch so, ey, natürlich gehören auch solche Zombie-Kills zu dem Genre. Natürlich gehört das auch alles irgendwie so dazu, dass halt da ganz viel Blut und Gore zu sehen ist. Und die Gorehounds lieben natürlich das auch. Das ist mir so ein bisschen fremd. In dem Genre bin ich da nicht ganz so sehr drauf versessen, dann auch immer wieder, ne, massenweise Blut oder Gore zu sehen. Aber ich habe natürlich auch Verständnis für die Fans in dem Genre, die genau das wollen. Aber mein Gott, das ist Maschinengewehre ohne Rückstoß mit digitalen Effekten. Es stirbt auch niemand mehr von Konsequenz. Also in dieser letzten in dieser letzten Staffel kehrt dann nochmal Luke zurück. Luke! Erinnert euch noch an Luke? Ja, Luke, gespielt von Dan Fogler, der bei Oceanside war. Oceanside ja auch so ein Erfindung der Serie, völlig unnötig natürlich. Dan Foglers Figur kehrt dann wieder zurück 2 Folgen vor Schluss. Warum wohl? Naja, und am Ende sind dann halt alle zusammen und haben dann die letzte Zombie-Horde überlebt und haben auch die Commonwealth-Probleme überlebt. Und am Ende gibt's dann halt noch mal einen einen Toast. Toast auf Luke! Lasst uns toasten. Wir stoßen noch mal an für Luke, dem die Beine gefressen wurden und der auch seine Frau verloren hat. Was uns natürlich vollkommen egal ist. Und am Ende wird noch mal zwischen den verbliebenen Schauspielern, die wohl keine Alternativen haben oder sich einfach gesagt haben, hey, ich reite das jetzt hier zu Ende, ich krieg noch genug. Ich denke mal, Daryls Darsteller Norman Reedus wird schon so die Million pro Folge bekommen. Und hey, it's a good life, ja. Und er hat sich da eingeschossen, genauso wie Melissa McBride, die ja auch dann das Franchise nicht verlassen hat. Auch noch mal, habe ich jetzt im Anschluss gemerkt, dann doch noch mal bei diesem Daryl-Spin-Off dabei, also hinzugestoßen ist. Und ja, die anderen haben auch noch weiter ihre Verträge. Deshalb kommen wir jetzt mal so ein bisschen am Ende jetzt auch zu diesem Ausgang. Also der Podcast heißt ja das Ende von The Walking Dead. Und ich erzähle mal ganz kurz, was ich so besonders finde an dem Comic. Der Comic geht damit zu Ende, dass halt eben wieder einmal ein Konflikt sich zuspitzt zwischen den Überlebenden um Rick und die halt ein neues System darstellen, das dann auch für viele Einwohner von dem Commonwealth interessant wird, die natürlich sich auch noch mal nach dieser neu gewonnenen Freiheit sehen und die auch unzufrieden sind in diesem alten System, die jetzt diese große Tragödie durchleben und auch so viel Leid durchlitten haben, sollen sich jetzt noch mal in diesem alten System wiederfinden, indem sie halt von einer neuen Elite, aber die eigentlich nur die alte Elite in neuer Aufmachung ist, noch mal dann halt eben unterjochen lassen. Dann schließen die sich halt Rick an. Es gibt auch so einen halbmilitärischen Aufstand mit dem Mercer. Das finde ich auch eine spannende Figur, finde ich auch gut umgesetzt in der Serie. Und am Ende, kurz bevor dann alle sich die Köpfe noch mal einhauen, kommt Rick und revidiert seinen legendären Ausruf, We are the Walking Dead, und sagt, nee, Moment, stopp, das sind wir doch nicht. Wir haben die Chance, weiter zu leben. Wir sind doch jetzt diejenigen, die leben. Und wir können doch nicht weitermachen mit diesem ewigen Konflikt, sondern wir müssen, und wir haben doch jetzt auch die Chance, die wir ergreifen müssen, endlich das Ganze beim Schopf zu packen und diese Postapokalypse halt zu betreten und dann endlich wieder die Zivilisation zurückzubringen. Also darum geht es ja. Und diese Zivilisation ist plötzlich greifbar. Eins meiner absoluten Lieblingspanels oder mehrere Panels auf einer Seite besteht daraus, dass Rick und Carl alleine unterwegs sind, gerade die schwangere Mutter verloren haben, schwangere Frau, glaube ich, weiß nicht mehr genau, wann das war, aber sehr, sehr viel Leid. Und da gibt es so einen schönen, warmen Vater-Sohn-Moment, der einfach das Herz erwärmt, wo halt Rick einfach nur sagt, remember Pizza, ne? Erinnerst du dich noch an Pizza? Und da haben die beiden einfach nur so ein Lächeln, das sie austauschen. Und das ist so ein Moment, der mir halt hängen geblieben ist, ne? Also halt, klar, wenn Apokalypse ist, gibt's keine Pizza mehr. Da wird das auch für viele Genre-Fans nicht mehr so attraktiv, glaube ich. Ich wäre zumindest mal eher im Team Pizza. Und ja, jetzt ist das zum Greifen nah. Aber mit diesem Aufstand, also Rick wird dann gefolgt, kommt dann natürlich auch der Umsturz in diesem Commonwealth. Also das geht einher. Und Pamela, die Anführerin, die da gestürzt wird, hat einen Sohn, Sebastian, ein absoluter, von Beruf her Sohn, ein absolutes Arschloch, der dann, ein Narzisst, der dann nicht loslassen möchte von diesen Privilegien, die er da jahrelang genossen hat, und dann Rick in der Nacht tötet. Das war Comic, ich glaube, 192. Und naja, wenn man so kurz vor 200 ist, denkt man nicht jetzt, dass der Comic irgendwie aufhört von jetzt auf gleich. Aber genau das hat er getan. Es gab dann noch mal ein letztes Issue, ich glaube 193, Rest in Peace, das 25 Jahre später ansetzt und uns dann diese Rückgewinnung der Zivilisation auch zeigt. Eine Zukunft, in der dann, ich habe es eben schon erwähnt, Carl und Sophia, ist natürlich auch ein bisschen klischeehaft, aber auf der anderen Seite, hey, die kennen nichts anderes, und wie viele andere Schulpärchen finden dann auch irgendwie gemeinsam ein Leben lang Ehe und Kinder und so weiter. Also es ist auch jetzt nicht zu kitschig, aber natürlich ist es auch irgendwie so jahrelang der eine Fantheorie geworden, dass halt die beiden schon überleben. Und die Serie kann das überhaupt nicht tun, weil Karl tot ist, weil Sophia tot ist. Und man hat dann auch oftmals die Serie einfach so Jahre springen lassen, das ist zumindest mal mein Eindruck, damit dann Judith, die ja getötet wurde mit ihrer Mutter in dem Comic, als Tochter von Rick Grimes irgendwie so ein bisschen für die Zukunft stehen kann, so geschützt von so einem von so einer neu gefundenen Familie um Daryl und um Melissa McBride's Carol. Im Comic aber ist es so, dass dann halt eben, ja, da kann man jetzt auch so ein bisschen sagen, das ist weit hergeholt, aber natürlich müssen auch noch mal einige Figuren auftauchen und die tauchen dann in neuen Positionen auf. Zum Beispiel Michonne war eine Anwältin zuvor und sie ist jetzt eine Richterin geworden. Und das Interessante ist, dass halt mit dieser Rückkehr der Zivilisation natürlich nicht nur Eis und Pizza zurückkehrt, sondern auch einfach der Rechtsstaat. Und das ist das Spannende, dass halt eben sich auch gefragt wird am Ende dann in einer Verhandlung, am Ende von einem Zombie-Comic, der 192 lang Guts, Gore und alles gezeigt hat, dass sich dann Figuren in einem Gerichtssaal wiederfinden und darüber verhandeln, was mit diesem Erbe zu tun ist. Also es geht um Erinnerungskultur. Und das ist ein Geniestreich, finde ich, sondergleichen. Ein unfassbar stimmungsvoller Abschluss von einer wirklich langjährigen Erzählung, die Ups und Downs hatte, aber immer wieder so einen Punkt verfolgte, nämlich die Frage der Zukunft. Wie geht das mit diesem Zombie-Ding halt zu Ende? Und es geht so zu Ende, dass der gute Herschel Green, der Sohn von Maggie, also Glenns Sohn, in der Zukunft ein Business aufgebaut hat. Und dort Zombies in so einem Zirkuswaggon hat und damit durchs Land tourt, wie mit so Zirkustieren, und die ausstellt, um neugeborenen Kindern die Apokalypse noch mal näher zu bringen. Also das ist im Prinzip ein Pädagoge, wenn man so will, der dann aber seine Zombies, als Karl davon Wind bekommt, getötet bekommt. Aber das ist so, dass mit dem Rechtsstaat natürlich dann auch wieder Rechte, halt eben Grundrechte, einhergekommen sind. Und so, insofern war das halt eben auch ganz typisch halt für die USA, ne, für liberale Werte, das Eigentum ist wieder zurückgekehrt. Während zuvor sehr viel geteilt wurde, ist jetzt mit der Rückkehr der Zivilisation plötzlich dann der Zombie zum Eigentum geworden. Also verrückt natürlich, aber in dem Comic, in dem Issue durchaus gut erzählt. Karl nimmt dann Herschel das Eigentum, indem er diese Zombies dann nochmal tötet, weil er sagt, mein Vater ist nicht gestorben, mein Vater hat nicht uns alle durch dieses dunkle Tal geführt, damit wir dann am Ende hier diese Erinnerungen in dieser Art und Weise pervers am Leben halten, sondern die Gefahr muss ausgelöscht werden, permanent. Natürlich ist sie nie permanent ausgelöscht, weil wenn jemand stirbt, wird man auch weiterhin zum Zombie, aber auch dafür gibt es dann etablierte Mechanismen in der Gesellschaft, die dann greifen. Und am Ende wird dann halt Karl tatsächlich vor Gericht schuldig gesprochen. Ihm passiert nichts, er bekommt eine kleine Geldstrafe und die restlichen Zombies von Herschel tötet er auch noch. Und Michonne, die natürlich dann auch irgendwann mal sowas wie seine Ziehmutter geworden ist, verzeiht ihm da natürlich auch so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, aber dass da am Ende dann halt alles dann so nach vorne springt und auch ein Ende gefunden wird, wo dann auch Eugene nochmal dabei ist, Eugene, der ja auch in der Serie völlig verbrannt ist, also als Figur. Eugene ist ja eingeführt worden als Nerd, der da so eine Geheimmission hat, und Abraham und Rosita führen ihn dort nach Washington D.C. und die anderen springen halt auf diesen Train halt auf, also auf diesen Wagen, auf diesen Lastwagen buchstäblich. Und diese Figur wird ja dann entzaubert und es fliegt auf, dass es eine große Lüge war. Und für natürlich findet das alles in meinem Kopf statt, aber mit diesem Reveal ging auch immer für mich einher, dass Eugene eine Figur war, die dann auch wahrscheinlich sich anders dann nochmal gegeben hat. Also dieses sehr gekünstelte Auftreten, dieses hohe sprachliche Niveau, das ab abgrenzt, sich von den anderen, das hätte irgendwann wegfallen müssen. Und dass halt eben der Schauspieler das halt immer noch so spielt und dass es halt nie von der Regie oder von den Showrunnern anders angedacht wurde, finde ich auch eine riesige vertane Chance. Aber auf jeden Fall, Eugene lebt auch noch am Ende und führt dort zum Beispiel dann auch in den Westen neue Baumaßnahmen aus, die nochmal das Land vernetzen sollen. Also da kommt nochmal tatsächlich auch der Zug mit einher im Western-Genre. Die Frontier ist also immer noch präsent, auch ganz am Ende des Comics. Und da gibt's halt einfach einen ganz klaren moralische Klarheit, einen ganz klaren Ton, Tonalität innerhalb dieses Comics. Und das gibt's halt in der Serie leider überhaupt nicht. Überhaupt hätte man mal so ein bisschen fragen können, so, hey, warum gibt es denn überhaupt noch so viele Walker da jetzt um diese Region herum, wenn es da ja ein organisiertes Militär gibt? Also klar muss gekämpft werden, aber man könnte das ja auch mal ein bisschen adressieren, damit es spannender wird. Und ja, halt eben, es gibt so viele Fake-Out-Deaths, also so halt, hey, tötet man jetzt Aaron, der ja im Comic schon das Zeitliche gesegnet hat? Nee, doch nicht. Einer anderen Figur gibt man dann so sein Schicksal. Einer anderen Figur wird auch der Arm noch mal abgehackt. Also das ist auch ganz, ganz viel, wo noch mal wiederholt wird. Und dann gibt's auch so einen Moment, wo man denkt, ah, wird Negan jetzt sterben? Ach nee, seine Show ist schon angekündigt worden. In ganz vielen Kampfsequenzen ist nie die Geografie klar, es ist all over the place. Daryl taucht immer von hinten gerade auf, wenn man ihn braucht. Die Leute retten sich ständig gegenseitig. Es gibt ganz dummes, sinnloses Geplotte. Und wie oft sind so Momente, die früher mal in Anfangsstaffeln riesig waren, so zum Beispiel, hey, wir haben rausgefunden, dass wenn wir uns diese Zombie-Guts überstreifen, rumschmieren, ganz eklig, also das muss man sich auch mal überlegen, wie schlimm es da andauernd stinken muss überall, wenn da, was weiß ich, Dutzende Leichen umherwandeln, die da seit Jahren verwesen und Sachen auch aufgreifen und mit sich schleppen, dann wird das sich einfach übergestreift, einfach so als Moment. So klar, es ist jetzt nichts mehr Neues, aber halt, hey, man könnte die Figuren vielleicht ganz kurz noch mal irgendwie so ein ekliges Gesicht ziehen lassen vielleicht, um noch mal zu zeigen, hey, auch wenn wir es jetzt zum 12. Mal machen, es ist immer noch eklig. Die Serie hat so viel einfach, was ihr genommen wurde. Halt, es gibt keine Needle Drops mehr. Also was denke ich an diesen wunderbaren Y Oak Song? Glaube ich, ist es am Ende von Staffel 2, wo wie heißen sie nochmal, Rick und Shane sind rausgefahren und am Ende gibt's diesen einen Walker, der da so im Feld in so minimaler Zeitlupe am Wandeln ist und Shane als Außenseiter identifiziert sich mit ihm und im Hintergrund ist dieser treibende Song. Und so solche Momente, die so ein bisschen halt mal cineastisch anmuten wollen, die hat die Serie halt überhaupt nicht mehr. Und jetzt hat man noch irgendwie so kurz vor Schluss so Sachen reingenommen wie die Smart Walker, die dann aber auch nicht erklärt werden, sondern nur so eine weitere Variante sind. Na klar, irgendwo haben sich unterschiedliche Worte etabliert dafür, unterschiedliche Regionen haben unterschiedliche Maßnahmen erfunden, aber jetzt gibt's da Smart Walker, das wirkt sehr beliebig, das hatte die Serie zuvor nie gemacht. Es gab natürlich diesen Comic-Moment, wo plötzlich die Zombies reden und ein Messer haben und man gedacht hat, was passiert jetzt, aber dann waren es halt nur die Whisperer, also sehr, sehr schöner Twist, der damit geflirtet hat, aber dann halt eben gesagt hat, nee, stopp, Kommando zurück, es bleibt alles beim Alten. Hier haben wir jetzt Smart Walker, die Sachen angreifen können, also einen Türgriff aufmachen, irgendwo hochklettern können, aber das auch nur so in so 2-3 individuellen Momenten kurz schwierig wird, aber das hat auch nie eine Konsequenz. Keiner stirbt groß davon. Und am Ende ist es so, dass dann alle Figuren fast deportiert werden aus dem Commonwealth heraus. Man muss dann nochmal den Weg zurückfinden und es kommt dann zur großen Konfrontation. Und diese krasse Rede am Ende wird dann halt einfach Daryl in den Mund gelegt. Und ich dachte, naja, irgendwie muss man ja dieses Opfer von Rick am Ende ersetzen. Irgendwie muss es ja, also auch wenn man nur eine Version des Comics erzählt, am Ende hier irgendwas geben, das so ein bisschen aufspielt. Und dann gibt man halt diese Rede Norman Reedus, der das halt natürlich jetzt nicht so ganz schlecht verkauft, aber halt Daryl ist nicht die Figur, die diese Rede halt geben sollte. Ja, und dann gibt's eine CGI-Explosion. Und wir sehen aber auch wieder nur unsere Gruppe. Also wir sehen jetzt nicht so wirklich so, was ist mit dem Commonwealth passiert. Es gibt keinen Zeitsprung nach vorne. Im Comic hatte einfach diese Rede so viel Gewicht, weil auch dann eben die Führungsrolle im Commonwealth halt sich geändert hat. Und in der Show haben wir dann Ezekiel, der plötzlich dort der neue Anführer ist. Das fühlt sich sehr gezwungen an, weil es überhaupt kein Build-up dafür gab. Auf der anderen Seite ist fast schon so ein bisschen Ezekiels Arc in der Show ganz nett zusammen, aber es ist auch völlig unterentwickelt und passt auch nicht wirklich. Wie gesagt, am Ende muss dann doch noch jemand sterben, aber es gibt kein großes Opfer, es gibt keinen großen Moment, wie halt Rick, der dann ganz untypisch für diese krasse männliche Hauptfigurenrolle in seinem Bett erschossen wird, sondern Rosita wurde dann wohl doch bei einem Moment gebissen, wo man zuvor dachte, da ist sie aber schon mysteriöserweise, magischerweise einer Horde entkommen. Nein, ist sie jetzt doch nicht, sie ist doch gebissen worden. Und dann sagt uns schon die Serie, ja, egal gerade, was auch hier passiert, hier sind mal ein paar Clips aus alten aus alten Folgen. Kennt ihr noch diese Figuren in diesem visuellen Stil? Wisst ihr noch, wie gut die Serie war? Und also, dass eine Serie literally endet am Ende mit so eingeblendeten Worten wie "The end is only the beginning". Ich meine halt, Six Feet Under ist so das Paradebeispiel, was man hier hätte machen können, ohne dass man sich vielleicht den Moment raubt, noch anderen Figuren einen Spin-off zu geben. Aber so ein bisschen hätte man schon so mal zeigen können, okay, was passiert denn da? Und dass dann Rick und Michonne nochmal zurückkehren, setzt dem Ganzen halt die Krone auf, ne? Also, es ist kein Ende. Und ja, ich finde das unfassbar traurig, was hier passiert ist. Also, ich habe mir sogar auch noch ganz am Anfang gedacht, sollte ich vielleicht mal alle Spin-offs schauen und das auch hier noch mit reinnehmen in diese Besprechung. Aber ja, die Serien haben, ich habe noch keine gesehen davon. Ich habe Fear the Walking Dead natürlich gesehen, aber auch nur so weit, wie ich das für Moviepilot tatsächlich auch bezahlt dann halt reviewed habe und dann halt wirklich die nächste Folge nicht mehr. Und auch, ich meine, ich glaube, es war die fünfte Staffel, die ich noch geguckt habe. Auf jeden Fall, oder die fünfte oder die vierte, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, die fünfte war es. Es müsste die fünfte gewesen sein, wo dann ist natürlich auch so lächerlich gewesen, dass man da halt eben, also ich mag Lenny James als Schauspieler, aber dass man dann Morgan so transplantiert hat von der einen Serie in die andere und ihm dann auch so die Serie gegeben hat, alle anderen spannenden Figuren rausgenommen hat. Ich weiß, dass einige Figuren da nochmal zurückkehren. Ich will das auch nochmal irgendwann zu Ende schauen, aber wie er da am Ende auf dieser Porch liegt und die Zombies irgendwie so einen Meter vor ihm sind, bevor die Serie dann halt smash to plaque, wie soll er das überlebt haben? Alleine diese Frage wieder irgendwie aufgeklärt zu bekommen. Ich habe die erste Folge gesehen. Ich will das gar nicht gucken. Ich will gar nicht wissen, welche dumme Erklärung die Serie da am Ende dafür finden wird, um sich da nochmal rauszuschreiben. Also zum Beispiel Breaking Bad ist ja das Paradebeispiel dafür, auch wie offen die Showrunner, die Autoren damit umgegangen sind, dass sie sich bewusst auch teilweise in so eine Ecke geschrieben haben, um dann selber Wege rausfinden zu können, um kreativ sein zu müssen. Und hier ist es den Leuten wirklich vollkommen egal. Deshalb ist es mir auch egal. Ich weiß nicht, ob ich diese Serie noch zu Ende schauen werde. Ich habe The World Beyond so ein bisschen angefangen, aber auch gedacht, hey, das ist ja auch wieder nur das Gleiche mit einem minimal anderen Farbanstrich. Tales of the Walking Dead, diese Anthologieserie, ist vielleicht noch das Einzige, was mich so ein bisschen reizt, auch weil da auch mal namhafte Schauspieler für eine Folge herangezogen wurden und weil man da auch endlich mal die Chance hat, Neues zu erzählen. Ob ich mir Daryl in Frankreich gebe, ich glaube, Michael Slovis, also auch Kameramann von The Walking Dead, von Breaking Bad, hat da Regie geführt. Also ich glaube, vielleicht gucke ich es mir deshalb mal an, weil, hey, mal schauen, was da so passiert ist. Das wird mich irgendwie interessieren, weil ja auch viele Zombie-Narrative immer so einen sehr begrenzten Fokus halt haben. Also mich würde zum Beispiel interessieren, was ist denn in The Last of Us in Europa passiert zum Beispiel? Oder in anderen Momenten hat man da andere Wege gefunden? Gibt es da andere Mutationen oder sowas? Das wären nochmal Möglichkeiten, vielleicht für ein drittes Spiel oder so. Aber das ist halt auch wieder jetzt nur so eine erzwungene Kreativität. Es ist auch alles erzählt. Und die Serie hat eigentlich auch alles erzählt. Deshalb weiß ich nicht, ob ich mir diese Spin-offs nochmal anschauen werde. Gerade das Rick und Michonne-Ding ist halt wirklich auserzählt, finde ich. Also, dass man die beiden Figuren auch zusammengeführt hat als Liebespärchen, ist mir eigentlich vollkommen egal gewesen. Und Andrew Lincoln, also halt, Digga, dann stirb doch, okay? Und kehr nicht so unzeremoniell nochmal zurück. Und überhaupt gibt es kein Ende in Sicht. Jetzt wird nochmal überlegt, more Tales of the Walking Dead zu produzieren. Also, diese Einblendung hier, for the Walking Dead, the end is only the beginning, ist halt wirklich eine wahrgemachte Drohung. Ist eine Androhung hier. Ich weiß es nicht, Leute. Also, das kann man sich doch nicht mehr geben. Ich bin wirklich jetzt so an dem Punkt, wo ich sage, ich habe mir das jetzt aufgezwungen mit auch so ein bisschen dieser Motivation, dass das so ein kleines Special ist und ein Halloween-Special und für mich auch so ein persönlicher Abschluss. Und jetzt habe ich doch richtig lange auch alleine geredet. Es gibt ja immer so diese Sachen von wegen, über was kannst du dich vor Leute stellen und 30 Minuten reden? Ja, The Walking Dead ist es auf jeden Fall, Star Wars ist es auch. Und ja, ich bin es sehr, sehr leid, ganz ehrlich. Es hat mir keinen Spaß gemacht, diese Serie zu Ende zu schauen. Sicherlich gab es hier und da ein paar kreative Momente, wo man kurz noch mal wachgerüttelt wurde, wo man das Gefühl hat, da war jemand hinter den Kulissen doch noch mal ausgeschlafen, hatte doch noch mal kurz Bock. Aber da ist einfach auch mit diesen drei Akten in der Staffel alles so hinausgezogen worden wie Kaugummi, auf so viele Handlungsorte verteilt, auf so viele Figuren. Es gibt keinen klaren so Protagonisten, der auch irgendwie mit einer Erzählung und einem Thema sich irgendwie zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenfügt, der auch irgendwie so vorne so stehen kann, nicht nur als letztes Überbleibsel, als treuer Geselle dieser ganzen Produktion, sondern als jemand, der auch wirklich mit Passion da irgendwie vorangeht, weil ich glaube, dass am Ende Daryl da mit einem Motorrad wegfährt, war halt auch so eine Norman Reedus-Idee, weil, na gut, er war natürlich schon vorher der Biker, klar, mit seinem Bruder und der Gang, aber halt es passt natürlich auch zu Norman Reedus, der da vielleicht auch ein bisschen mehr noch einfach von sich gespielt hat. Genauso halt auch Carol. Das waren ja mal alles Figuren. Und auch Gabriel, also der fand ich auch zu so einem Badass wurde, was ich überhaupt nicht stimmungsvoll fand und auch nicht stimmig zu dem, was vorher gezeigt wurde. Also es kann natürlich sein, dass jemand mit dann Herausforderungen und dann über Jahre hinweg über seine Probleme hinauskommt, ne? Also wer bin ich, dass ich da Figuren eine Weiterentwicklung jetzt verbieten wollen würde. Und dennoch ist es natürlich so, dass jede Figur hier am Ende zu so einem Supersoldaten wird, der da problemlos durch die Massen an Zombies sich seinen Weg bahnt. Und es gibt kaum noch eine wirkliche Herausforderung oder eine Gefahr. Also dieser Moment in der Staffel 2, als sie plötzlich feststecken auf dem Highway in einem Stau, also von übergebliebenen Zombies bzw. Leichen dann in den Autos. Und dann kommt dann diese Horde. Und das ist nicht mal eine wirkliche Horde, so wie wir sie die aus späteren Staffeln kennen, wie uns da das bekannt ist, sondern es sind vielleicht so 50, 100 Leute oder so, die dann noch rumwandern. Und dann, ja, verzweifelt als letzte Maßnahme legen sich unsere Helden, ne, unsere Figuren, die wir irgendwie da in der Postapokalypse überleben sehen wollen, legen sich unter die Autos und verstecken sich. Und solche Momente der Anspannung, der High Stakes, die hat die Serie halt kaum noch. Ne? Die hat die Serie kaum noch. Auch am Ende bricht sich jemand so, nicht das Bein, aber so irgendwie eine Figur, die übergewichtig ist, auch nach vielen Jahren hinaus, ne? Also, sorry, aber halt, wie kann es denn sein, dass die Ressourcen immer knapp sind? Es ist wirklich, natürlich hat die Serie da einige Momente gefunden, die auch zu loben sind auf jeden Fall, ne? Ich habe es schon eben erwähnt, eine gehörlose Darstellerin, die man auch dann auch mit Zeichensprache, also mit amerikanischer Zeichensprache, was ja da sehr, sehr verbreitet ist, auch in der Popkultur, und auch immer in den Medien eine stärkere Präsenz hat als bei uns. In den letzten Jahren ist da einiges geschehen bei uns, Gott sei Dank, aber da in Amerika schon immer präsenter war. Und da hat man da auch Wege gefunden, da halt eben einem Ensemble auch eine gewisse Charaktere so beizusetzen. Eine andere Figur, Muslimin, hat ein Kopftuch auf. Und hier haben wir auch mal Figuren, die halt nicht alle gleich aussehen. Auch mal eine übergewichtige Figur mit dabei. Aber halt eben ne, also Psycho, Calories in, Calories out, also nach einer gewissen Zeit bist du halt einfach dann, ja, wenn man lange Zeit Unterernährung hat, bist du dann halt irgendwann dünn, ne? Und natürlich bist du auch ständig auf den Beinen. Naja, es ist alles weit entfernt von dem, was die Serie mal groß und interessant gemacht hat. Die Serie endet mit einem absolut Whimper, ne? Not with a bang, obwohl halt am Ende nochmal CGI richtig groß was explodiert und dann natürlich auch dieses Villenviertel da im Commonwealth abbrennt, symbolisiert natürlich dann auch am Ende ganz kurz mit der Pamela so ein Eat the Rich Moment. Da sind immer wieder so ein paar Sachen präsent, wo ich mir denke, ah, okay, ja, da war der Gedanke wohl noch irgendwie vorhanden, aber niemand hat da Interesse. Und auch dann mit der vierten Showrunnerin, Angela Kang, wird da was zu Ende geführt von Leuten, die keine Leidenschaft mehr haben. Ne? Also Scott Gimple hat dann im Hintergrund dieses Universum aufgebaut für AMC. Er wurde dann Chief Content Officer des gesamten Franchises und übersieht dann die ganze Produktionen. Und Angela Kang führt da was zu Ende mit einem Autorenteam der frühen Staffeln und ja, es ist nicht mehr würdevoll. Deshalb, es ist so, dass ich mir das wahrscheinlich doch nochmal gebe irgendwann und vielleicht komme ich dann Jahre später auch nochmal zu einem Podcast, der dann heißt The Walking Dead Spin-Offs, wenn dann alles auserzählt wird oder wurde und dann kann ich nochmal so einen Gesamtblick darüber haben, aber ich werde jetzt nicht einzelne Podcasts nochmal zu The World Beyond oder zu The Ones Who Live machen. Das ist es mir einfach nicht mehr wert. Und das ist als Erfahrung jetzt nach 15 Jahren schon ziemlich krass. Ich hatte tatsächlich einem relativ großen Outlet auch so einen Artikel gepitcht. Und zwar sehe ich mich schon so als eine der profilierteren Stimmen im deutschen Kontext von The Walking Dead. Ich habe dazu sehr viel publiziert, allein halt an Podcast-Besprechungen oder an Reviews hinweg ganz viel veröffentlicht. Und auch so übergreifende Kommentare verfasst. Insofern bin ich da schon so jemand, jetzt nicht eine Koryphäe vielleicht, aber schon jemand, der sich gut auskennt und auch, wie man ja hier merkt, doch auch länger drüber reden kann. Ich würde sagen, da hätte ich einen schönen Take gehabt, der nochmal zusammengefasst hätte, natürlich präziser jetzt als hier, eloquenter vielleicht auch, hoffentlich, aber der nochmal präzise zusammengeführt hätte, warum das eigentlich so eine misslungene Adaption ist und was AMC eigentlich da mit dieser Serie, mit dieser einmaligen Chance, so eine Zombie-Serie so zu erzählen, was für eine Chance da vertan wurde. Aber auf der anderen Seite, dieser Zeitsprung ist ja auch in 28 Years Later vollzogen worden und was den Film so virtuos macht, ist halt eben auch, dass dort ganz viel passiert ist in der Zwischenzeit und dass auch mit den Menschen sehr viel gemacht, dass das mit den Menschen ganz viel gemacht hat und auch mit uns natürlich als Zuschauer in der Zeit ist einiges passiert und ja, diese regressive Politik, dieser neue aufkommende Sturm von autoritären Stimmen, gerade halt eben auch in Europa, Brexit und so weiter, das ist ja alles in dem Film, ich habe einen Podcast dazu gemacht, hört ihn euch an, das ist ja alles da präsent und dass jetzt wir hier eine Serie parallel verlaufen gesehen haben, die sich nie so wirklich halt mit den politischen Themen dann halt eben in den USA auseinandersetzen möchte, wenn man schon den Comic nicht adaptieren möchte, sondern das alles zäh wie Gummi hinauszieht mit Figuren in Rollen, die sie also wo dann Plots aus dem Comic übernommen werden, aber dann werden Figuren falsch eingesetzt. Das Ähnliche passiert ja auch jetzt mit Star Wars. Man probiert da schon so die Thrawn-Trilogie da, zum Beispiel der Bücher des Expanded Universes, die aus den 90er Jahren, diese ganz bekannten Bücher, die dann lange Zeit als eigentliche Episode 7 bis 9 im Fandom existierten, die versucht man jetzt zu adaptieren, aber halt eben ohne Luke, Leia und Han, die damals halt super definierend waren dann halt auch in diesen Rollen. Und dann gibt man das jetzt Ahsoka, eine neue Figur aus einer animierten Serie. Aber das wirkt auch alles sehr gezwungen. Und genauso gezwungen hat es hier auch gewirkt. Ich habe mir jetzt diese Serie und dieses Ende aufgezwungen. Aber ich sage auch jetzt nach 15 Jahren jetzt hier, es ist Schluss. Und ich ziehe einen Schlussstrich. Ich bin auch froh, dass ich das endlich mal gemacht habe und dass das jetzt so raus ist, weil halt, man weiß ja nicht so, was im Leben passiert. Und dass ich jetzt irgendwie auf meinem Bett am Ende liege und denke, oh, fuck, ich habe Walking Dead nicht zu Ende geschaut. Das ist jetzt nicht so meine größte Angst gewesen, aber halt auch so ein bisschen. Zum Beispiel halt, mein Vater und ich haben zum Beispiel sehr lange Lost nicht zu Ende geschaut. Und haben das auch immer noch nicht getan. Und das war jemand, der mysteriöserweise immer wusste, was bei Lost passiert, der jeden Twist vorhersehen konnte. Und ich frage mich eigentlich seit, ich glaube, diese Pause haben wir dann eingelegt vor 10 Jahren, wo ich mich frage, vielleicht sollten wir Lost noch mal zu Ende gucken, weil ob er rausfindet, dass die ich will es jetzt nicht spoilern, ne, aber dass der da rausfindet, was da am Ende passiert ist, ist aber auch jetzt lächerlich, ne, Serie ist 20 Jahre alt geworden letztes Jahr. Es ist vielleicht ganz gut. Eine Sorge auf dem toten Bett weniger, dass ich The Walking Dead zu Ende geschaut habe und damit jetzt auch mal vergleichen konnte. Weil ich mich halt schon immer wieder gefragt habe, okay, das wird wahrscheinlich ein unfassbar quälender Slouch da durch diese Masse an Füllerfolgen, an Arcs, die gar nichts jetzt mit dem Endgame zu tun haben oder so. Aber hey, geben die jetzt Daryl am Ende die Rick-Rede? Machen die den Zeitsprung? Was ist denn jetzt mit Carl, der ja die Hauptfigur, das Herz des Comics ist? Der ist ja tot seit Staffeln. Was macht man mit der Problematik? Und halt, ich habe schon die ganze Zeit befürchtet, dass man ganz viel davon ignoriert, wie es halt jetzt auch gekommen ist, oder ganz schlecht verarbeitet. Aber es ist halt auch irgendwie gut zu wissen, worüber man redet und dass ich es jetzt geschaut habe und es mir aufgezwungen habe. Darüber bin ich halt doch ganz froh. Aber ja, ob ich mir den Rest aufzwinge, mal schauen. Irgendwann vielleicht, wenn es zu Ende ist. Aber das ist natürlich auch Lebenszeit, die vielleicht besser verbracht ist. Und man fühlt sich auch so ein bisschen in dem Binge wirklich wie so ein Zombie. Ne? Wie so ein Zombie, der sich das da alles gerade durch den Kopf schießen lässt, wie so eine Kugel. Ich bin vielleicht jetzt auch kein Smart-Zombie, aber vielleicht, vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ja, am Anfang hat die Serie ein bisschen sowas mit diesen Smart-Zombies gemacht, ne? Also Zombies, die noch mal Erinnerungen hatten, ne? Die Frau von morgen, weiß ich auch noch, bevor mir das jetzt jemand in die Kommentare oder um die Ohren haut. Dass das noch mal jetzt am Ende kommt, fand ich ganz gut, aber okay, hätte man mehr draus machen können, machen müssen. Aber ich habe mich jetzt auch wie ein Zombie gefühlt und bin da so durchgewandelt. Ich bin dann am Ende und hoffentlich habe ich dann doch ein paar smarte Sachen währenddessen gesagt. Vielleicht hat der andere sich jetzt doch tatsächlich 80 Minuten Monolog geben können. Ich habe das ja am Anfang auch gesagt, eine absolute Selbstbeschäftigung heute. Ich habe das wirklich einfach jetzt so aus meinem Kopf rauskriegen können. Und das ist auch gut so, dass es davon eine Aufzeichnung gibt, bietet einen, wie schon immer, das war schon immer der Sinn, der Wunsch von mir mit Pew Pew Pew, mit Bim Pewcast, einen Anstoß für einen Dialog, der jetzt auch gerne dann auf pewpewpew.de in den Kommentaren oder sonst wo erfolgen darf. Ich wünsche euch Happy Halloween, Happy Watching, falls ihr noch dabei seid bei The Walking Dead. Lasst mich wissen, ob ich da was richtig Krasses verpasse. Ich habe so mit so 2, 3 Leuten gesprochen. Ich glaube nicht. Und es ist einfach sehr, sehr schade, was hier passiert ist. Aber hey, ich hab's geschafft. Ich bin durch. Und das war's jetzt auch. Ich halte den Comic im Herzen und in Ehren. Die Serie hatte ihre Zeit und ihre Momente. Aber als Gesamtwerk, besonders halt die späteren Staffeln, ist es halt wirklich ein Autounfall. Irgendwann habe ich dann es doch geschafft, wegzugucken. Jetzt habe ich noch mal zugeguckt. Und es hat sich leider, leider nicht gelohnt. In diesem Sinne, haltet die Ohren steif. PewPewPew.de für Kommentare und Happy Halloween. Vielleicht nächstes Jahr dann mal wieder mit einem Halloween-Special oder einem Horror-Special. Mal schauen. Vielleicht ja dann doch die Spin-off-Serien, mal schauen. Ihr merkt schon, ich will mich auch jetzt nicht komplett von dieser Idee verabschieden und ich glaube, irgendwann werde ich das mal machen. Aber das wird wahrscheinlich auch wieder Jahre dauern. Und insofern bin ich auch jetzt froh, in dieser ewigen Selbstbeschäftigung mit The Walking Dead im Podcast einen Schlussstrich hier gezogen zu haben. Zumindest mal für eine gewisse Zeit. Bis dann. Ciao.